SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
Über den chinesischen Landesteil Xinjiang berichten wir in aller Regel aus der Ferne. 5400 Kilometer Luftlinie liegen zwischen uns und der Region im Nordwesten von China. Berichte über Menschenrechtsverletzungen dort an der muslimischen Minderheit der Uiguren erreichen uns meistens aus zweiter Hand. Zum ersten Mal ist es jetzt einem deutschen Journalisten, unserem Korrespondenten in Shanghai, Steffen Wurzel, gelungen, nach Xinjiang zu reisen und dort exklusiv mit deutschen Firmen zu sprechen, die vor Ort produzieren und deshalb auch in der Kritik stehen. Er war bei der BASF, die Recherche bei Volkswagen endete allerdings am Werkstor. Hier ist seine Reportage.
Polizeikontrollen mit langwierigen Diskussionen und eine fast ständige Beschattung durch Zivilpolizisten. Ausländische Reporterinnen und Reporter sind im chinesischen Landesteil Xinjiang ganz klar unerwünscht. Deutlich entspannter geht es in Xinjiang zu, wenn man von einer deutschen Firma eingeladen wird, die vor Ort mit einem staatlichen Konzern zusammenarbeitet, sowie der Chemiekonzern BASF, der gemeinsam mit dem chinesischen Partnerunternehmen Markor Chemical in der Stadt Korla in Xinjiang zwei Chemikalien herstellt.
Ja, wir produzieren keine Produkte für Endanwender.
BASF-Manager Stein Brüchmanns, im Raum Asien-Pazifik verantwortlich für den Bereich Chemie-Zwischenprodukte.
Zwischenprodukte, die dann weiter in der Produktionskette von unseren Kunden überall hier im asiatischen Markt weiterverwendet werden. Spezifisch ist es dann eher in Richtung von Textil, aber auch in Automobil.
Internationale Menschenrechtsgruppen kritisieren die BASF für das Werk in Korla. Denn das Umfeld, in dem sich der umsatzmäßig größte Chemiekonzern der Welt hier seit 2016 bewegt, ist äußerst bedenklich. Nach Auffassung von Menschenrechtsgruppen und auch Experten der Vereinten Nationen hält Chinas Staatsführung in Lagern überall in Xinjiang hunderttausende Menschen fest, vor allem Uiguren und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten. Geleakte Regierungsdokumente und zahlreiche Augenzeugenberichte aus der Region belegen das. Es gibt auch Hinweise auf Zwangsarbeit. Die chinesischen Behörden weisen das zurück. Sie nennen die scharf bewachten Lager stattdessen Berufsbildungszentren und begründen sie mit dem Kampf gegen Extremismus. Mehrere der fraglichen Lager liegen nur wenige Kilometer westlich des BASF-Werks in Korla. Stein Brüchmanns.
Die BASF ist sich natürlich bewusst von den Medienberichten, von der generellen Berichterstattung zu der Region. Hier am Standort gab es noch keine Hinweise auf irgendwelche Verstoße oder Verletzungen von Menschenrechten. Und das kann ich ganz klar sagen, weil wir das erstmal im Alltag nicht erleben. Ja, und das haben wir selbst im Griff. Und zweitens sind wir auch schon mehrmals auditiert worden.
Dass Firmen in Xinjiang auditiert werden, dass also überprüft wird, unter welchen Standards sie dort arbeiten, das fordern internationale Menschenrechtsorganisationen seit Jahren.
BASF sounds to me that they are making an effort, but I have a lot.
Die China-Direktorin von Human Rights Watch, Sophie Richardson, sagt, sie erkenne an, dass sich die BASF in Xinjiang um Transparenz bemühe. Es blieben aber viele offene Fragen. So wolle die BASF nicht sagen, von wem das Werk in Korla genau auditiert wurde. Auch dass die Ergebnisse nicht öffentlich gemacht werden, kritisiert sie. Und alles, was bei den Zulieferbetrieben der BASF in Xinjiang passiere, bleibe unklar. Mit Volkswagen ist ein weiterer deutscher Großkonzern in Xinjiang aktiv. In der Provinzhauptstadt Urumqi baut VW die Modelle Taro und Santana. Dieses Werk dürfen Journalisten nicht besuchen. Als Grund dafür schiebt VW den chinesischen Joint-Venture-Partner vor. Der zuständige Manager könne gerade nicht nach China reisen, heißt es. Auch schriftliche Fragen des ARD-Hörfunks und des Handelsblatts will Volkswagen zurzeit nicht beantworten. Sophie Richardson von Human Rights Watch sagt, für sie sei das wenig überraschend.
I can't say that I'm surprised about Volkswagen.
Volkswagen wünscht sich offenbar, dass die Leute einfach den Aussagen des Managements glauben, wonach im Werk in Urumqi alles in Ordnung sei und wonach alle Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Beweise dafür stehen aber noch aus.
Steffen Wurzel aus Urumqi.
Und gerade heute hat übrigens der US-Senat per Gesetz Einfuhren aus Xinjiang nach Amerika verboten, wegen des chinesischen Umgangs mit den Uiguren. Welche Rolle dürfen religiöse Symbole am Arbeitsplatz spielen? Das Kreuz an der Wand, das Kopftuch. Darüber diskutieren wir seit vielen Jahren. Dürfen Unternehmen das Tragen solcher Symbole verbieten? Viele nationale Urteile dazu gibt es schon. Heute hat sich das höchste europäische Gericht, der EuGH, ganz konkret mit dem Kopftuch beschäftigt. Und ein Urteil gefällt, das zunächst einmal die Arbeitgeberrechte stärkt.
Es geht um zwei Muslimas aus Deutschland. Die eine arbeitete als Heilerziehungspflegerin in einer einer freien Kita in Hamburg, die andere als Verkaufsberaterin und Kassiererin in einer Müller-Drogerie im Raum Nürnberg. Die jeweiligen Arbeitgeber verboten ihnen, während der Arbeit das islamische Kopftuch zu tragen. Dies schrieben ihre betriebsinternen Regelungen so vor. Die beiden Frauen klagten dagegen, die eine vor dem Arbeitsgericht Hamburg, die andere ging bis zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Diese beiden deutschen Gerichte baten den Europäischen Gerichtshof um Vorabentscheidung. Ihre Fragen: Ist es eine verbotene Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, wenn Bekleidungsverbote ausgesprochen werden? Und wie müssen die unternehmerische Freiheit auf der einen und die Religionsfreiheit auf der anderen Seite gewichtet werden? Das Urteil aus Luxemburg gibt Arbeitgebern die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen muslimischen Mitarbeiterinnen das Tragen von Kopftüchern bei der Arbeit zu verbieten. Denn das Verbot von sichtbaren Ausdrucksformen politischer, weltanschaulicher oder religiöser Einstellungen am Arbeitsplatz kann gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitgeber Kunden gegenüber Neutralität zeigen oder Streit vermeiden wolle. Voraussetzung: Die Betriebe müssen nachweisen, dass dies wirklich für ihre unternehmerische Freiheit bedeutend ist und sie ansonsten Nachteile hätten. Verbote dürfen allerdings nur dann verhängt werden, solange wirklich alle Mitarbeiter gleich behandelt werden. Eine Halskette mit einem christlichen Kreuz oder eine jüdische Kippa müssten also genauso betroffen sein wie das muslimische Kopftuch. Nationale Vorschriften dürfen aber auch die Religionsfreiheit stärker gewichten. In Deutschland ist das der Fall, denn laut Bundesverfassungsgericht ist ein Kopftuchverbot nur dann gerechtfertigt, wenn dem Arbeitgeber ansonsten wirtschaftliche Nachteile entstünden. Weil dies einen stärkeren Schutz der Religionsfreiheit bedeutet, als ihn der EuGH definiert, können die beiden muslimischen Angestellten immer noch hoffen, ihr Kopftuch bei der Arbeit nicht ablegen zu müssen. Bernd Wolf, ARD Rechtsredaktion.
Daimler hat heute wieder einmal mit guten Zahlen überrascht. Der Trend der vergangenen Monate setzt sich deutlich fort. Im zweiten Quartal ein vorläufiges Plus von 5,2 Milliarden Euro. Unter anderem dank eines Verkaufsrekordes in China. Trotzdem hängt über dem Konzern nach wie vor ein Sparplan verbunden mit Stellenabbau. An allen deutschen Daimler-Standorten laufen derzeit Gespräche zwischen Unternehmen und Betriebsrat. Umso überraschender klingt es heute, dass für den Lkw-Standort Wörth in Rheinland-Pfalz eine Standortsicherung vereinbart wurde.
Von einem historischen Tag spricht der Betriebsratsvorsitzende des Werks Wörth, Thomas Zwick. Durch die für den Standort geschlossene Betriebsvereinbarung sei jetzt verbindlich die Sicherung und Weiterentwicklung geregelt. Die Vereinbarung läuft bis Ende des Jahrzehnts. Danach wird Daimler Wörth zum Zentrum für emissionsfreien Transport innerhalb des Produktionsnetzwerks von Mercedes-Benz Lkw machen. Dazu wurde beschlossen, in Zukunft neben dem vollelektrischen Lkw e-Actros weitere Modelle mit CO2-neutralem Antrieb in Wörth zu produzieren. Außerdem wurde vereinbart, dass substanziell in den Standort investiert wird und die Mitarbeiter qualifiziert werden. Aktuell, so die Werksleitung, sei der Auftragsbestand so groß, dass man in Wörth ab dem Herbst statt im 2- im 3-Schichtbetrieb arbeiten werde. Dazu seien jetzt Neueinstellungen angelaufen. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
Wenn Ihnen der Name Alexander Rodriguez was sagt, dann kennen Sie sich wahrscheinlich im US-Sport sehr gut aus. Der Amerikaner hat sehr erfolgreich Baseball gespielt bis vor ein paar Jahren. Und er war mit Jennifer Lopez zusammen. Jetzt kommt auch der Wirtschaftsbezug. Rodriguez will den italienischen Sammelbildchenhersteller Panini kaufen, der die ganzen Fußballalben zum Beispiel rausgibt. Deutscher Hauptsitz übrigens Stuttgart. Dafür hat Rodriguez 3 Milliarden US-Dollar geboten. Das schreibt eine italienische Tageszeitung. Und das Hochwasser, über das wir den ganzen Tag berichten in vielen Teilen Deutschlands, ist heute auch ein Thema an den Börsen, denn es betrifft die dort notierten Versicherer.
Schon vor den jetzigen Überflutungen waren Gewitter- und Hagelschäden in diesem Sommer an vielen Orten überdurchschnittlich hoch. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft rechnet mit einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013. Was das konkret für die einzelnen Versicherungskonzerne bedeutet, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Einen großen Verlierer gibt es heute an der Börse, und das ist Siemens Energy. Das hängt mit der spanischen Tochter Siemens Gamesa zusammen. Das ist ein Windkraftanlagenbauer. Das Unternehmen rechnet mit deutlichen Gewinnrückgängen. Möglicherweise stehen sogar rote Zahlen in den Geschäftsbüchern. Unter anderem deshalb, weil die Rohstoffpreise in jüngster Zeit so stark gestiegen sind. Aktien von der Mutter Siemens Energy brechen daraufhin um mehr als 11% ein. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Und auch der DAX steht zum Handelsschluss immer noch deutlich im Minus, minus 1%. Das sind 15.630 Punkte.